Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Reisen heißt der bewegende Roman von Helon Habila, ein vielschichtiger Text, der von verschiedenen Migranten und Flüchtlingen erzählt, denen der Erzähler in Berlin begegnet. Der Autor war selbst 2013/14 DAAD-Stipendiat in der Hauptstadt. Helon Habila ist Nigerianer, Jahrgang 1967, er lebt seit fast 20 Jahren als Literaturdozent in den USA, hat zahlreiche preisgekrönte Romane veröffentlicht und ist bei uns noch zu entdecken. Sein neuer Roman wird das aber hoffentlich ändern. Wir haben Helon Habila in Fairfax erreicht. Dort unterrichtet er kreatives Schreiben an der George Mason University. Guten Tag, herzlich willkommen, Mr. Habila. Hello, welcome, Mr. Habila.
Hello.
Ihr Roman spielt in Berlin. Dort waren Sie im Jahr 2013 und 2014 auf Einladung des DAAD. Ein Jahr später war hier die sogenannte Flüchtlingskrise in Europa, die ja auch in den Medien sehr präsent war. Wie erinnern Sie sich an Ihre Zeit in Berlin? Wie haben Sie die Stadt damals wahrgenommen?
My time in Berlin was interesting, very pleasant.
Also meine Zeit in Berlin habe ich als sehr interessant und auch als sehr angenehm empfunden. Es war nicht das erste Mal, dass ich in Berlin war. Ich war schon mehrere Male vorher in Berlin gewesen. Insofern war mir die Stadt nicht total neu. Aber natürlich, da ich ein Jahr lang auf Einladung des DAAD in Berlin bleiben durfte, konnte ich die Stadt natürlich viel besser kennenlernen. Und es war wirklich eine sehr schöne Zeit, eine sehr angenehme Zeit, auch weil man meine ganze Familie konnte ich auch mitnehmen. Und ich lernte vor allen Dingen auch andere Stipendiaten kennen. Das wird ja nicht nur an Schriftsteller vergeben, sondern auch an Filmemacher, an Musiker, an Maler, an Künstler im Allgemeinen. Und das ist wirklich eine ganz große Gemeinde, die ich da kennenlernen durfte. Und das war wirklich eine sehr angenehme und auch eine sehr kreative Atmosphäre.
And I'm glad that I was able to get the idea for the story for travelers at that time.
In Ihrem Buch gibt es ja verschiedene Figuren, die aus ihren Herkunftsländern geflohen sind. Ein früherer Arzt, der als Türsteher arbeitet. Dann gibt es Mark, eine Transgender-Person aus Malawi, die sich durch die Flucht versucht hat zu befreien. Wie sind Sie auf diese Figuren gekommen? Gab es da reale Begegnungen in Ihrer Zeit in Berlin?
Yeah, a few of them are actually, you know, real people that I met and interviewed.
Also das sind durchaus wirkliche Figuren, wirkliche Menschen, die ich damals getroffen habe, die ich sehr oft auch interviewt habe. Nicht jede Figur, also nicht Manu, auch nicht Mark, die Transgender-Person, sondern andere Figuren, vielleicht die Nebenfiguren aus dem Roman. Und ich habe die auch wirklich alle interviewt. Ich kam ja in Berlin 2013 an. Da gab es ja damals die Katastrophe in Lampedusa, dieses untergegangene Schiff. Und da bat mich eine Zeitung in Deutschland, darüber einen Artikel zu schreiben. Und so fing ich an, Leute zu interviewen. So fing ich auch an, Migranten kennenzulernen. Die erzählten mir ihre Geschichte. Und als Schriftsteller merkt man dann sofort, da kann man mehr draus machen. Da lässt sich was erzählen. Und da gibt es viel, viel Möglichkeiten. Und dann habe ich eben mich dahin vertieft in dieses Thema, noch mehr Leute interviewt. Und natürlich ist dann auch eine Fiktion entstanden. Ich habe die Geschichten natürlich auch verändert, fiktionalisiert. Aber der Ausgangspunkt war wirklich Lampedusa.
I decided to change some of these stories into fiction. That's basically how I came across these stories.
Einmal im hinteren Teil des Romans trifft der Erzähler im Zug einen Mann aus Somalia, der mit seinem Sohn seit Jahren unterwegs ist und der möchte ihm dann gerne seine Geschichte erzählen, um die Zeit zu vertreiben. Ist das etwas, dass die Menschen, die so heimatlos sind, gerne ihre Geschichte erzählen? Weil man sagt ja auch, das Erzählen hat auch so eine heilende Wirkung.
Ja, genau, solche Menschen habe ich wirklich getroffen. Also gerade diesen Somalier, den Sie da gerade erwähnt haben. Und ich glaube, was so wichtig für diese Menschen ist, sie möchten gehört werden, sie möchten gesehen werden, sie möchten wahrgenommen werden, weil sie haben das Gefühl, dass sie in Europa überhaupt nicht wahrgenommen werden. Sie spielen nur in der Statistik eine Rolle. Keiner kennt ihre Geschichten, keiner will ihre Geschichten wirklich kennenlernen. Und deswegen ist dieses Erzählen für sie eben so wichtig, damit eben diese Irrfahrt, die sie ja oft jahrelang hinter sich haben, damit das in gewisser Weise mal auch erzählt wird und wahrgenommen wird. Und sie möchten auch nicht nur als Flüchtlinge oder als Migranten wahrgenommen werden, sondern wie dieser Somalier beispielsweise eben auch als Vater, als Ehemann, der sehr viel geopfert hat dafür, um seine Familie zusammenzubringen.
As someone who sacrificed so much to bring his family to safety in Europe.
Für Ihren Erzähler ist das ja auch wichtig, dass er überhaupt diesen Leuten begegnet. Das passiert ja zufällig. Er ist mit seiner Frau, einer Amerikanerin, in Berlin. Er möchte seine Dissertation zu Ende schreiben. Die Frau setzt sich künstlerisch mit Migration auseinander und er stolpert fast zufällig in dieses Thema Migration und Flucht hinein. Und dann setzt ein ganz anderes Denken bei ihm ein. Kann das nur passieren über solche persönlichen Begegnungen? Braucht es da so starke Anstöße, damit wir wirklich unser Denken ändern?
My wife didn't, you know, come to Berlin as a painter.
Nun, nicht alles ist natürlich autobiografisch. Meine Frau beispielsweise ist jetzt nicht eine Malerin. Dennoch, denke ich, gab es da eine ähnliche Erfahrung zwischen meiner Hauptfigur und mir. Wir beide kommen aus den Vereinigten Staaten und diese Figur in dem Buch fühlt sich wie ein Outsider, wie jemand, der nicht dazugehört. Die Frau hat das Stipendium bekommen und er merkt einfach nur, dass er privilegiert ist, gerade als er die Geflohenen trifft. Und trotzdem, weil er sich als Outsider in dieser Stadt fühlt und da nicht richtig eine Verbindung zu dieser Stadt Berlin aufnehmen kann, keine emotionale Verbindung, hat er das Gefühl, dass er diese Geflohenen versteht. Also das hängt natürlich auch damit zusammen, dass meine Hauptfigur, genauso wie ich übrigens, Afrikaner bin und er fühlt sich dann eben als Afrikaner ihnen irgendwo nahe und versteht ihre Geschichten und deswegen steigert er sich da auch immer tiefer hinein.
So I understood exactly what was going on with them.
Ihr Protagonist arbeitet ja an einer Dissertation über die Berliner Konferenz von 1884, die auch die Kongo-Konferenz genannt wird. Worum ging es bei dieser Konferenz und warum wollten Sie das mit in Ihre Geschichte hineinnehmen?
Well, what we call the Berlin Conference in 1884.
Also diese Berliner Konferenz von 1884, da haben sich ja die großen europäischen Staaten getroffen, um Afrika unter sich aufzuteilen. Das war ja der Beginn des Kolonialismus. Und eigentlich alle afrikanischen Länder, wie wir sie heute kennen, wenn man diese Grenzen sieht und die Gestalt, die diese Länder heute einnehmen, die sind damals eben entstanden und wurden eben Großmächten wie England, Frankreich oder beispielsweise Deutschland zugeteilt. Und diese Konferenz war der Ausgangspunkt für diese Entwicklung. Und von daher war meine Intention, eine Beziehung zwischen Afrika und Europa aufzuzeigen, in der Europa eben nicht unschuldig ist. Und wenn die Geflüchteten von ihren Geschichten erzählen, von ihren Problemen erzählen in ihren Ländern, beispielsweise von Krieg, von mangelnder Demokratie, dann ist das nicht in einem gewissen Vakuum entstanden, sondern das hat historische Ursachen. Und diese historischen Ursachen liegen eben im Kolonialismus. Und da gibt es eben diese Beziehung zwischen Europa und Afrika, auf die ich einfach noch einmal hinweisen wollte.
So I was just trying to historicize in so many ways for the reader to understand what was going on.
Das heißt ja aber, dass die Gegenwart, von der Sie erzählen, dann eigentlich wie ein Echo auf diese Vergangenheit ist und dass die Europäer gar nicht genug zuhören auf dieses Echo, oder?
Yeah, I guess you could say that.
Ja, ich denke, das kann man schon so sagen. Kein Land erinnert sich gerne an seine dunklen Momente in der Geschichte. Geschichte ist aber etwas, das man nicht nachträglich verändern kann, sondern es basiert schon auf gewissen Fakten und Geschichte ist, was sie ist. Und daran wollte ich einfach nochmal erinnern. Und wenn Afrikaner heute ihre Länder verlassen und nach Europa reisen oder nach Europa fliehen, dann hat das einen Grund. Und darauf wollte ich einfach nochmal hinweisen, auf diese Verbindung, dass sie nicht einfach nur so ihr Land verlassen.
Helena Bila, Sie leben ja schon lange in den USA als Literaturwissenschaftler und Schriftsteller. Was ist denn Ihr Eindruck, wie afrikanische Literatur im Westen wahrgenommen wird?
Yeah, I've been in America for about 15 years now.
Also wie Sie schon zu Recht gesagt haben, ich bin seit 15 Jahren jetzt in den USA. Aber ich glaube, das ist zurzeit eine wirklich gute Zeit für die afrikanische Literatur, weil es gibt sehr, sehr viele Studenten aus Afrika. Es gibt diese ganzen Programme an den amerikanischen Unis für kreatives Schreiben. Ich selber unterrichte solch ein Programm. Und ich glaube, viele sind einfach auf der Suche nach einer afrikanischen Literatur. Und das geht schon seit einigen Jahren so. Und man möchte diese afrikanische Literatur besser verstehen. Man respektiert sie mehr. Und man hat auch herausgefunden, dass sie wirklich anders ist. Und dass das etwas Neues irgendwo ist, was sich in dieser afrikanischen Literatur ausdrückt, was eben doch Leute anfängt, mehr und mehr zu interessieren.
Das heißt, es gibt gar nicht so viele Vorurteile, wie man meinen möchte, gegenüber dem Kontinent und seinen Literaturen oder so viele Stereotypen und Klischees, sondern das hat sich verbessert oder entwickelt?
Ja, I think there's more understanding now.
Ja, also ich würde schon sagen, es gibt ein besseres Verständnis, es gibt auch mehr Leser mittlerweile und das führt natürlich eben auch dazu, dass gewisse klischeehafte Vorstellungen überwunden werden, weil es eben auch eine größere Kenntnis dieser Literatur gibt. Aber es ist eben auch ganz wichtig zu sagen, man unterscheidet das mittlerweile auch. Es wird nicht nur als afrikanische Literatur bezeichnet, weil Afrika besteht aus 40 Ländern, nur um zwei zu nennen, Kenia und Nigeria. Und es gibt natürlich eine kenianische Literatur und ebenso gibt es eine Nigeria. Literatur. Also man kann das nicht alles vermischen. Von daher ist es eben wichtig, dass man trotz der Ähnlichkeiten, die es geben kann zwischen verschiedenen afrikanischen Literaturen, dass eben auch die Unterschiede mittlerweile ganz klar werden.
Mr. Habila, was beschäftigt Sie denn im Moment nach der US-Wahl und inmitten der Corona-Krise? Was sind so für Sie die wichtigsten Themen gerade?
Wow, what's important? What's important is just, I hope things return to normal.
Ja, was ich jetzt ganz wichtig finde, ist, dass wir zu einer gewissen Normalität zurückkehren, weil ehrlich gesagt die 4 Jahre unter Trump, die waren wirklich schrecklich. Also allein diese Rhetorik, die es gab, dieser Nationalismus, dieser rechtsradikale Rhetorik, die man überall gespürt hat. Und für mich als Afrikaner, als Schwarzen, waren diese Jahre in Amerika nicht einfach, die letzten 4 Jahre. Und daher freue ich mich, dass es jetzt eine neue Regierung gibt und hoffe, dass die zu einer gewissen Normalität zurückkehrt. Und was jetzt Corona anbelangt, da freue ich mich wiederum, dass es jetzt endlich einen Impfstoff gibt. Und auch da hoffe ich, dass wir zu einer gewissen Normalität zurückkehren können, dass es wieder dieses kulturelle Leben gibt, was wir lieben und dass wir überhaupt auch wieder ausgehen können.
Cultural life will resume other kinds of activities.
Helon Habila, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you very much and thank you for your patience.
Thank you. Thank you very much.
Vielen Dank auch an unseren Übersetzer Jörg Taschmann. Und der Roman von Helon Habila ist bei Afrika Wunderhorn erschienen, eine Reihe für zeitgenössische afrikanische Literatur, die Indra Wusso herausgibt. Aus dem Englischen übersetzt hat den Text von Helon Habila Susanne Urban.